Hier bei D-Radio Wissen stehen gleich am Eingang, dort wo alle vorbei müssen, am wichtigsten Punkt des Senders, immer Schalen mit Appern, wenn man so will, mit allem Möglichen, was einem hilft, stets wach zu sein und gut gelaunt. Einem hilft, fit zu sein, auch wenn man um 3.30 Uhr aus dem Bett gefallen ist oder sich Stunden das Hirn über ein Thema zermartert hat. Alles ist da, was das Herz unter das Hirn begehrt. Schokolade, Gummibärchen, Knabbereien. Und direkt daneben steht der Kaffee-Vollautomat immer im Dauerbetrieb. Das ist Doping. Legales Doping. Sanftes Doping, wollen wir mal sagen. Viele Menschen nehmen da ganz andere Sachen. Die Bereitschaft zum Hirndoping ist groß. 80% der Befragten in einer Studie der Uni Mainz gaben an, sie würden eine Wunderpille schlucken, die sie angenehm wach und aufmerksam macht, die sie schneller denken lässt. Etwa um eine Prüfung besser zu überstehen. In einer Umfrage der Zeitschrift Nature unter Akademiker haben 20% der Befragten angegeben, schon mal Tabletten zur Leistungssteigerung genommen haben. Das ist nicht schlecht. Die Frage, ist halb so wild oder ist das gefährlich? Alex Buchwald hat sich mit Thomas Metzinger, Professor für Philosophie an der Uni Mainz und Experte auf dem Gebiet der Bewusstseinsforschung, über das Hirndoping, über kognitives Enhancement unterhalten. Er wollte wissen, was die Pharmaindustrie denn momentan so zu bieten hat, wenn man so ein bisschen wacher und aufmerksamer sein möchte.
Die bietet Ihnen ganz wenig Neues. Die bietet Ihnen zum Beispiel Modafinil oder alte Hüte wie Ritalin. Die möchte Ihnen aber gerne in Zukunft viel mehr bieten, weil so ähnlich wie bei Nahrungsmitteln man nicht mehr verkaufen kann, als die Leute essen, so kann man auch nicht mehr Medikamente verkaufen, als es Krankheiten gibt. Und wir sehen da einen neuen Trend, nämlich was vorbereitet wird, ist, ich nenne das mal die Bewirtschaftung des gesunden Geistes. Ja, ah, dass wir auch in die kapitalistische Verwertungslogik hinein den gesunden Bewusstseinszustand des Menschen einbieten und einbinden und sagen, da gibt es noch was zu verbessern, das muss nicht sein, die leichte subklinische Depression muss nicht sein, die Konzentrationsschwäche nach dem Mittagessen muss nicht sein, mehr berufliche Leistung ist möglich. Das heißt, mir kommt es manchmal so vor, als ob Teile der Pharmaindustrie sich im Moment anschicken, ganz elegant und leise die illegale Drogenindustrie auf der rechten Spur zu überholen. Es ist aber alles nicht so schlimm, jedenfalls nicht in Deutschland, wie sich das in den Medien manchmal anhört. Der tatsächliche Missbrauch hat sich hier noch lange nicht so sehr ausgebreitet wie, sagen wir mal, an amerikanischen Universitäten. Und es ist ja auch so, dass viele von diesen neuen Sachen überhaupt noch nicht besonders gut wirken, beziehungsweise wir wissen überhaupt nicht, was die genau machen.
Ja, aber wenn ich mal ganz kurz auf die beiden genannten Stoffe komme, Ritalin, das ist für ADS, also Aufmerksamkeitsdefizitpatienten, verschreibungspflichtig, denke ich mal, und Modafinil, das bekomme ich, wenn ich Narkoleptiker bin. Da komme ich ja jetzt auch nicht so einfach ran, oder?
Naja, Modafinil ist seit letzten März in Deutschland aus dem Betäubungsmittelgesetz herausgenommen worden. Das heißt, das kann schon verschrieben werden für Schichtarbeitersyndrom und für diese Schlaflähmung, die Sie eben genannt haben. Und Cephalon, der amerikanische Hersteller, hat selbst, ich habe das in meinem letzten Buch kurz zitiert, zugegeben, dass mehr als 90% seiner Profite vom nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch kommt. Also von Leuten, die sich über Internetapotheken sowas bestellen oder sich es einfach so verschreiben lassen und das zu Karrierezwecken einsetzen. Und das ist der eigentliche Hintergrund.
Sehen Sie das als Problem?
Na, das Problem ist sehr vielschichtig. Also erstmal ist es ja so, dass wir in einer freien demokratischen Gesellschaft leben und das Grundprinzip sollte erstmal sein, dass freie Bürger mit ihrem Gehirn und ihrem Geist machen können, was sie wollen, was zu ihrem Lebensentwurf gehört. Das heißt, so ein liberales Grundprinzip, darauf sollten wir uns schon verpflichten. Da sind wir uns auch alle einig. Sowas zu sagen ist billig, das kostet einen nichts. Was viel schwieriger ist die Entwicklung ethischer Richtlinien, nach denen man vielleicht solche Medikamente für Gesunde auch in unsere Gesellschaft und in unsere Kultur integrieren könnte. Das heißt, die Frage, wie kann man die Freiheit des Einzelnen maximieren, ohne die Interessen anderer Bürger zu beschädigen oder irgendwie einzuengen? Und die Frage im Hintergrund ist natürlich, warum sollte man sowas überhaupt tun? Also angenommen, es geht mal. Warum sollten wir überhaupt unseren eigenen Geist verbessern?
Weil es doch schon bestimmt lange vor uns immer wieder praktiziert wurde. Also ich glaube, die Maya, die trinken schon länger ihren Mate-Tee oder nehmen vielleicht mal ein bisschen Mescalin. Und auch wir trinken da auch schon seit Jahrhunderten eine Tasse Kaffee. Da putschten wir uns doch morgens auch schon auf.
Sie haben ganz recht. Es gibt eine lange Menschheitstradition über Jahrtausende, durch psychoaktive Substanzen den eigenen Geist irgendwie zu verändern, im medizinischen Bereich, einfach nur zum Spaß oder eben auch zu spirituellen, religiösen Zwecken. Was in unserer Zeit sich jetzt langsam zu verändern beginnt, ist, dass die Instrumente, um so etwas zu tun, langsam besser und präziser werden. Also es gibt keinen Grund für Alarmismus. Ich denke da eher an einen Zeitraum von 20 bis 50 Jahren, und in dem Zeitraum sind etwa 40 neue Moleküle in der Pipeline, wird es wahrscheinlich auch als Resultat der Alzheimer-Forschung, als Resultat der Hirnforschung im Allgemeinen neue Instrumente geben, mit denen wir unseren Geist sozusagen genauer und schärfer einstellen können. Und aus neuen Handlungsmöglichkeiten entstehen halt neue Probleme für die angewandte Ethik. Wir haben in unserer Gesellschaft keine Rituale, keine Traditionen. Wir haben auch nicht die moralischen Intuitionen, wie man mit solchen neuen Werkzeugen richtig umgeht. Und das macht halt eine Diskussion notwendig.
Was glauben Sie denn, ist das Problem der Kritiker? Haben die Angst, dass der Mensch in seiner Persönlichkeit nicht mehr authentisch ist, weil er ja seine Leistung mit chemischen Substanzen optimiert?
Es gibt da sehr viele Fragen. Also das mit der Authentizität, das halte ich für so einen metaphysischen Essentialismus. Es gibt in uns keinen unveränderlichen Kern, den man irgendwie zerstören könnte auf Dauer. Auf der anderen Seite gibt es natürlich schon auch so etwas wie Echtheit. Wir wissen, was das heißt lebensweltlich, wenn uns jemand unecht vorkommt. Auch jemand, der 6 Tassen Kaffee getrunken hat, kommt uns irgendwie unecht vor. Sie brauchen nur noch in südliche Kalifornien zu gehen. Da wissen Sie, wohin sowas führen kann, wenn einem auf einmal alle Leute irgendwie unecht vorkommen. Es gibt aber noch andere Fragen im Hintergrund. Also wir könnten ja mal ein Gedankenexperiment machen.
Aber bitte.
Angenommen, es gäbe in 20 Jahren 30 verschiedene Cognitive Enhancer. Und die würden alle wunderbar wirken. Einen, um bei über 70-Jährigen die Libido wieder zu steigern. Einen, um wach zu sein. Einen, den man vom Essen einnimmt, weil sich dann der Geschmackssinn vervierfacht. Einen, der das Gedächtnis wieder optimiert, einen für Akademiker, vielleicht sogar einen für Philosophen, der zu tiefen Einsichten verhilft, und das Verhältnis zwischen Nutzen und Risiko wäre absolut zu vertreten. Die Nebenwirkungen wären gering und die Sachen würden gut funktionieren. Diesen Fall haben wir ja jetzt noch lange nicht. Dann wäre die Frage, was könnte man dann dagegen sagen? Mein Kollege Klaus Lieb, der ein neues Buch über Hirndoping gerade veröffentlicht hat, hat mich da mit einem interessanten Argument konfrontiert. Der sagt, wir sollten auch dann solche Substanzen nicht freigeben in der Gesellschaft, wenn sie ganz risikoarm wären, weil dann der Geist, der gesunde Geist sozusagen an den Markt angedockt wird. Ja, weil dann Produkte unter dem ganzen kapitalistischen Mechanismus entstehen, die nur darauf abzielen, dass Menschen ihren Geist immer verändern. Und der Geist sollte etwas sein, was sozusagen frei ist und nicht attackiert wird durch diese zerstörerischen Marktmechanismen, wie wir es ja so ein bisschen bei dem Fitnesswahn schon sehen oder beim Doping für Muskelmasse. Wir sollten es aus Prinzip nicht tun, weil das sozusagen eine marktfreie Zone sein sollte. Es gibt ganz andere Leute. Für mich ist sehr verblüffend, dass unsere amerikanischen und englischen Kollegen andere Grundintuitionen haben. Die sagen Sachen, die wären in Deutschland nicht denkbar, wie, ach, jetzt seien wir doch mal ehrlich, wir haben seit 40 Jahren versucht, Arbeiterkinder in die Universitäten zu kriegen. Das funktioniert nicht so richtig. Vielleicht funktioniert es so. Das ist eher ein Problem der Verteilungsgerechtigkeit, dass jeder auch Zugang dazu hat und nicht wieder nur die privilegierten Schichten der Gesellschaft. Ich selbst bin da eher skeptisch, weil um das seriös zu machen, ich glaube, zum jetzigen Zeitpunkt kann keine Diskussion darüber sein, solche Substanzen freizugeben. Um das seriös zu machen, bräuchte man ja erstmal Langzeitstudien an Gesunden. Das heißt, man müsste gucken, was passiert eigentlich, wenn Gesunde solche Substanzen über 10, 20 Jahre einnehmen. Und das deutsche Arzneimittelrecht verbietet erstmal, dass Arzneimittel an Gesunde abgegeben werden. Es ist überhaupt nicht möglich, solche Studien sozusagen durchzuführen. Und das ist zum Beispiel schon eine interessante Frage. Sollten wir durch Steuergelder finanziert Studien anlaufen, die uns über die Risiken informieren, die bei Gesunden entstehen, wenn sie solche Substanzen einnehmen? Oder sollen wir einfach sagen, wieso sollten wir solche Studien finanzieren? Das ist verboten, es bleibt verboten, fertig. Um das verständlich zu machen, die historisch neue Situation ist die, dass nationale Gesetzgeber diese Märkte nicht mehr kontrollieren können, weil es Internetapotheken gibt. Das heißt, die Pharmaindustrie weiß auch, dass sie sozusagen inoffizielle Langzeitstudien laufen lassen kann und an nationalen Gesetzgebern vorbei vermarkten kann. Wenn diese Sachen gefährlich sind, dann wird sich das schon rausstellen, nämlich bei irgendwelchen der Leute, die es eben illegal und ohne Verschreibung einnehmen oder sich über eine Internetapotheke aus Indien besorgen.
Thomas Metzinger, Professor für Philosophie an der Uni Mainz und Experte auf dem Gebiet der Bewusstseinsforschung. Alex Buchwald hat ihm Fragen gestellt.